set fire to the hub. We drew the demodogs away, so Elk closed the gate. But now, for some insane reason, the Russians appear to be trying to reopen it, which just destroys everything we risked our lives for.
By we, you're including Lucas?
Yes, of course.
So all that shit you told me, Lucas was there?
Yeah.
My brother, Lucas Charles Sinclair?
Yes!
I don't believe you.
Wait, so you believe everything about L and the gate and the demodogs and the Mind Flayer, but you question your brother's involvement?
That's correct.
Makes total sense.
You need help with that?
No.
Well, I mean, it's taken a while since.
Yeah, but no shit, Sherlock.
All right, so if we don't find a more efficient method to stop these fans, we're never gonna find help. And your ice cream buddies are screwed.
Yeah, with that attitude they are, Jesus.
I'm just being realistic. I mean, we made it about 0.3 miles in 9 hours. Then we had to walk 3 hours down that tunnel, so I'd estimate 10 miles back to the elevator, which should take us approximately 12 and a half days.
Did you just do all of that in your head?
I'm good with numbers.
Holy shit, you're a nerd.
Come again?
You are a nerd.
Okay, you better take that back, nerd.
Can't put the truth back in the box.
But it's not the truth.
Let's examine the facts, shall we? Fact one, you're a math whiz, apparently.
That was a pretty straightforward equation.
Fact number two, you're a political junkie.
Just because I don't agree with communism as an ideology.
Fact number three, you love My Little Pony.
And what does My Little Pony have to do with this?
Let's recall the pony's latest adventure, shall we? The evil centaur demon Tyrek turns Applejack into a dragon at Midnight Castle, and then Megan and the other ponies have to use Mootchik's magic to defeat his rainbow of darkness, saving them from a lifetime of enslavement. All the pink in the world can't disguise the irrefutable fact that centaurs and castles and dragons and magic are all standard nerd tropes. Ergo, My Little Pony is nerdy. Ergo, you, Erica, are a nerd.
And how do you know so much about My Little Pony?
Because I'm a nerd. Let's go, nerd.
Komfort Nummer 876, Waffentheimlichung. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 876. Komfort, den ich am heutigen sonnigen und auch schon warmen Freitag, dem 24. Juni 2022, Tag 175 in der KW 25 aufgenommen habe. Das Intro entstammt der 6. Folge der 3. Staffel von Stranger Things, weil Erika ist a Nerd. Turns out, ja, ist sie. Wissen wir aus der 4. Staffel, 1. Folge. Was ich aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnte, sind nicht so sehr Nerds, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret auf und in die Ohren bekommen könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, in der sich Regierungs-, Wirtschafts- und Corona-Meldungen eingefunden haben. 19 Grad, sunniger, ja, kann ich konfirmieren. Milde Greetings, die 19 Grad, Comfort Level wie 19, Wind macht 15 km aus dem East. Jetzt haben wir auch eine Visibility von 16 km. Versa Pro behauptet von 6 Uhr, es sei 19 Grad, es sei sonnig, viel schlechter 20, Taupunktete 13, Humidität 68%, der Druckwert 1008,8 oder 1003, wenn es Gerät misst. Der Wind wäre irgendwo zwischen 15 und 20 km unterwegs. Dann gucken wir nochmal, was der DWD denn da zu seiner Verteidigung meldet. Da ist es um 6, 18,6 Grad, 1008,8, Luftfeuchtigkeit 68%, kein Niederschlag, Wind aus O mit 15 bis 22 und es ist wolkenlos. Nicht atemlos, sondern wolkenlos. 18,6 Grad, kein Niederschlag, Wind 15 bis 22, 68% Feuchtigkeit, Taupunkt 12,6, Luftdruck 10,8,8, 37,0 Minuten Sonnenschein. Jawohl, ja.
It's 627.
Ja.
Weather 627, clear, 19 degrees Celsius, feels like 19 degrees Celsius. Visibility, 16.09 kilometers. Pressure, 1008.81 millibars. Rain, 0 millimeters with 60% probability.
Regen halte ich im Moment noch für unwahrscheinlich. Ja, aber okay. Kommen wir dann bei der bescheuerten Regierung an. Da geht es erstmal mit Schwarbeck los, weil Bundeswirtschaftsminister Habeck bringt gesetzliche Mittel ins Spiel, um bundesweit Energiesparmaßnahmen durchzusetzen. Sollten die Gasspeichermengen nicht mehr zunehmen, dann werde man weitere Maßnahmen zur Einsparung vornehmen müssen, sagte Habeck angesichts der jüngsten Drosselung russischer Gaslieferungen nach Deutschland im Art-Fernsehen. Ja, der Witz mit den Gaslieferungen über Nord Stream 1 ist, die Begründung, die Russland liefert, ist nicht total an den Haaren herbeigezogen. So, ja, irgendwie eine Kompressorkomponente ist zur Wartung irgendwo in Kanadien und dank der Sanktionen gegen Russland behaupten sie, die könne dann aber nicht zurückgeschickt werden. Ja, aber das wäre angeblich erst irgendwie im Herbst nötig geworden. Ja und? Also, die Begründung hält nicht so richtig intensiv Wasser, aber man kann auch nicht sagen, nee, die stimmt ja gar nicht, die kommt wieder zurück, sondern so, ja, das ist so ein klassisches russisches Spiel, so, ja, da ist ein Kern Wahrheit drin, ob man denn unbedingt diese Komponente da jetzt hätte warten müssen, so richtig klar ist es nicht. Was lässt uns denn die Tagespropaganda gerade wissen? Ukraine, euer Beitrittskandidat. BA5-Variante des Coronavirus dominiert. Neue Regelungen für Beschäftigte. Ist? Gesetzespaket verpflichtet ArbeitgeberInnen etwa dazu, wesentliche Vereinbarungen zu Überstunden oder Ruhepausen schriftlich festzuhalten. Bla, 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 bla. Und wenn du verpflichtende Fortbildungen hast, haben die gefälligst kostenlos zu sein. Und das setzt eine EU-Richtlinie um. Okay. So, also ja, der Habeck jetzt so, ja, aber dann müssen wir ja sparen, weil, turns out, jetzt mit der Drosselung der Gasmenge kommt eben gerade nicht mehr genug Gas rein, um gleichzeitig den Verbrauch und die Lager zu füllen. Ja, sowas. Aber wie kann Russland es denn wagen, die Wirtschaft als Kriegsinstrument zu nutzen? Ja, wissen Sie, diese Echauffage wäre viel glaubwürdiger, wenn nicht im März aller spätestens unsere Seite damit angefangen hätte, die Wirtschaft als Kriegsinstrument gegen Russland zu verwenden. Wissen Sie, so Echauffage kommt halt doof, wenn man denselben Scheiß gerade gemacht hat. No? Also, ja, also entweder es ist voll legitim, auch die Wirtschaft als Kriegsinstrument zu verwenden, ja, dann haben sie sich jetzt hier nicht aufzublasen, sondern dann ist das eine legitime Maßnahme. Oder es ist eine illegitime Maßnahme und da muss man dann Maßnahmen gegen ergreifen. Dürfte Russland aber jetzt auch mal anfangen, Maßnahmen gegen die Sanktionen zu ergreifen. Wissen schon. Na? So, dann haut zurück. Als Gerücht hatte ich es vorher schon mal, aber jetzt ist es hier als Wirtschaftsministerium in Baden-Württemberg rausgetropft. Und zwar wollen die nicht, dass Hartz-IV-Empfänger bei ÖPNV-Tickets doppelt unterstützt werden. Es drohen Rückzahlungen. Anders als in manch anderem Bundesland sollen Hartz-IV-Empfänger in Baden-Württemberg wegen des 9-Euro-Tickets nämlich Geld zurückzahlen. Die Jobcenter sollten nur die tatsächlich anfallenden Ticketkosten übernehmen, argumentiert das Wirtschaftsministerium in Stuttgart laut einer Zeitung. Die sozialpolitische Lautsprecherin der SIRPA der Landtagsfraktion Dorothea Kliche-Behnke nannte das in der Zeitung grotesk und gewissenlos. Der Landesvorsitzende des Sozialverbands VDK, Hans-Josef Hotz, hält die rechtliche Situation demnach zwar für nachvollziehbar, aus menschlicher Sicht sollte man aber auf Rückforderungen verzichten, weil stellt sich raus, wenn das Sklavenamt Kosten für ÖPNV-Ticket übernimmt und dank 9-Euro-Ticket aber weniger Kosten für ein 9-Euro-Ticket entstehen und die Hartz-IV-Empfänger ja aber sowieso ansonsten irgendwie alles pauschal abgegolten bekommen und die dann eine Gelegenheit sehen, da mal geringfügig Geld einzusparen und dann kommt da irgend so ein Amt daher und verlangt Geld zurück. Ja, sagen die Bundesregierungslautsprecher in der Bundesregierungspressekonferenz, ja, sie hätten da ihre Rechtsansichten. Aber nachdem das Ganze hier Landesgedöns ist, können sie den Ländern nicht vorschreiben, wie deren Rechtsansichten zu sein hätten. Sag ich, ja, da hat mal wieder einer nur bis zur Nasenspitze gedacht. Ich gratuliere Ihnen. Wäre es vielleicht möglich, dass die ganze Hartz-IV-Scheiße irgendwie ein großer Haufen Scheiße ist und anstatt da irgendwie krampfhaft zu versuchen, noch irgendwas zu retten, die Abschaffung dieses sanktionsdominierten Fordern und noch mehr Fordern-Systems opportun wäre? Ich weiß auch nicht. Wie bei Bild hier. Ne? Also die beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist im Land zufolge ein Verzicht auf die Rückforderung sei nicht nur sozialpolitisch sachgerecht, sondern lasse sich auch aus den Regelungen aus dem zweiten Buch des Sozialgesetzbuchs herleiten. Man werde alle Landesministerien anschreiben und seine Rechtsauffassung klar darlegen und bitten, diese zu berücksichtigen. Ja, wissen Sie, was man da auch machen könnte? Man könnte den Opfern dieser Maßnahmen der Länder dann auch Unterstützung zukommen lassen, indem man sie dann vor Gericht gegen die Länder unterstützt, wenn man denen schon nicht vorschreiben kann, wie die zu arbeiten hätten. Aber das wäre ja vielleicht auch alles zu einfach gedacht, ne? Cool RWE. Seine Meldung von aus der Nacht zu Dienstag. Und zwar hatte der Energiekonzern RWE im Hinblick auf das Vorhaben der Bundesregierung zum Mehreinsatz von Kohlekraft seine Personalplanung angepasst. Die Frühverrentung bestimmter Mitarbeitender werde nach Angaben einer Unternehmenslautsprecherin hinausgezögert, wie eine Zeitung berichtete. Darüber hinaus solle der Personalbedarf über Einstellungen von Ausgebeuteten und von externem Sklavenmarkt gedeckt werden. Die geänderte Personalplanung für die Kraftwerke und Tragebau umfasse hunderte Stellen. Weil, oder wird es jetzt dann wirklich lächerlich? Der Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte angekündigt, den Erdgaseinsatz für Stromerzeugung und Industrie angesichts gedrosselter Lieferungen aus Russland zu senken und stattdessen Kohle zu verstromen. Ja. Gut, das klitzewinzige Problem, was man da halt hat, ist, einerseits wollen wir weniger CO2 in die Atmosphäre blasen, andererseits Gas kommt halt nicht mehr so viel. Und es gibt Industriezweige, die begründet argumentieren können, wenn sie gar kein Gas mehr bekommen, dann können ihre chemisch getriebenen Prozesse da nicht mehr arbeiten. Die können also nicht dolle reduzieren. Ja, da muss man jetzt halt weiter Kohle karbonisieren. Dass ausgerechnet ein grüner Minister für Kohleverkohlung und Mehrtagebau tätig werden würde, hätte sich vor noch gar nicht allzu langer Zeit auch keiner gedacht. Komisch das noch. Wie schmeckt Ihnen eigentlich so Regierungshandeln? So, dann Waffenentheimlichung. Und zwar hat am Dienstag die Bimbis-Regierung mal etwas getan, was vorher schon oft verlangt worden war. Nämlich eine Liste mal in der Öffentlichkeit breit zu latschen, was sie denn eigentlich an Waffengedöns der Ukraine liefern wollen würden, beziehungsweise geliefert hätten. So, und bisher haben sie da immer rumargumentiert, nein, das müssen wir verheimlichen, weil halt, so eine richtig gute Begründung hatten sie auch nicht. Und nun haben sie dann also knapp 4 Monate nach Kriegsbeginn erstmals alle Waffenlieferungen an die Ukraine offengelegt. Man passe sich damit der Praxis des engsten Verbündeten, zum Beispiel VSA, an, erklärte Regierungslautsprecher Steffen Hebestreit den Schritt am Dienstag. Die Liste enthält alle Waffen und andere Rüstungsgüter, die bereits geliefert wurden oder deren Lieferung geplant ist, ist nun im Internet auf der Seite der BMBS-Regierung zu finden. Und zwar geliefert wurden bisher unter anderem 3000 Panzerfaustpatronen, 100.000 Handgranaten, 2700 Fliegerfäuste, 500 Stinger-Flugabwehrraketen, 100 Maschinengewehre, 16 Millionen Schuss Munition. Hinzu kommen dann noch Ausrüstung wie 23.000 Geschwechtshelme, 178 Kraftfahrzeuge, 1200 Krankenhausbetten, ein Feldlazarett und noch ein bisschen was mehr. Geplant sind diverse Munitionen. Munition, 7 Panzerhaubitzen 2000, 5000 Gefechtshelme, 40 Aufklärungsdrohnen, 10 geschützte Fahrzeuge, 4 ferngesteuerte Minenräumgeräte, 65 Kühlschränke für Sanitätsmaterial, 54 gepanzerte Truppentransporter mit Bewaffnung, 30 Flugabwehrpanzer Gepard inklusive etwa 6000 Schuss Munition, ein Luftverteidigungssystem Iris TSLM, ein Artillerieortungsradar Cobra, 80 Toyota Pickup-Fahrzeuge, 3 Mehrfachraketenwerte mit Munition. So, und wo wir da jetzt irgendwas, was man nicht schon länger hätte der Öffentlichkeit mitteilen können? Sorry. Na, also die Verheimlichung hier macht halt keinen Sinn. So, da lässt sich genauso wie bei G7 aus dem Jahr 2015 nicht begründen, warum man das denn nicht der Öffentlichkeit mitteilen konnte. Was war denn da jetzt nun geheim dran? So, Lindbrenner. Ist auch eine Meldung von Dienstag. Die Bimbis-Regierung würde nach den Worten von Finanzlindner-Mister einem Verkaufsverbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 auf EU-Ebene nicht zustimmen. Lindner schwafelte am Dienstag auf dem Tag der Industrie in Berlin. Es werde Weltregionen geben, in denen die Elektromobilität für die nächsten Jahrzehnte nicht eingeführt werden könne. Wenn es ein Verbot der Neuzulassung des Verbrennungsmotors gäbe, dann werde er auch nicht weiterentwickelt werden. Zumindest nicht in Europa und Deutschland. Ja, können Sie denn mit dem Finger irgendwo hinzeigen, wo es mal Weiterentwicklung gegeben hätte in der jüngeren Vergangenheit? Na, das ist eine Technologie, die ist tot. T-O-T. Ja, aber wenn wir die nicht hier weiter, ne, also mal ganz davon abgesehen, dass eben es auch keinen Hersteller gibt, der die Scheiße noch weiterentwickeln will. So, ja, möchte der Herr Lindner, dass die Bundesregierung, Shadow Ratio von 6.38 Uhr bis 20.05 Uhr, möchte der Herr Lindner, dass die Bundesregierung alleine das tut, was die Wirtschaft nicht zu tun bereit ist, weil auch der Wirtschaft klar ist, dass sie den Scheiß dann irgendwann nicht mehr verkauft kriegen. Mal ganz davon abgesehen, dass ein Neuzulassungsverbot 2035 nicht heißt, dass 2035 die Autos dann auch aus dem Markt verschwinden, sondern nur heißt, dass ab 2035 die Anzahl der Autos nicht mehr weiter zunimmt. So, na? Dass, um die Pariser Klimaziele einhalten zu können, 2035 eigentlich schon viel zu spät ist. Na, also der Lindner, ich weiß nicht, was den treibt, was der beabsichtigt. Aber Regierungshandeln kann es eigentlich fast schon nicht mehr sein. So, genau, das waren die Regierungsmeldungen. Dann kommen wir bei der Wirtschaft an. Da hätten wir hier von Montagmittag die Bubante. Mal gucken, wo ich ihn da hin. Achso, genau. Eine Koppelung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung könnte nach Einschätzung der Bimbisser Bank die gesetzliche Rente langfristig stabilisieren. Im Monatsbericht der Bank heißt es, Simulationen bis 2070 zeigten, dass durch ein höheres Rentenalter der Druck auf die Finanzen spürbar nachlassen würde. Naja, also wissen Sie, bis 2070 ist jetzt so der klitzewinzige Haken, dass Sie da jede Menge Geburtenjahrgänge, die noch nicht existieren, mit vorhersagen müssen, deren Vorhersagekraft relativ überschaubar ist. Mal ganz davon abgesehen, mit der Rente haben wir eigentlich nur deswegen ein akutes Problem, weil gerade die besonders geburtenstarken Jahrgänge jetzt in Rente verschwinden. Das ist also jetzt für die nächsten Handvoll Jahre vielleicht mal ein akutes Problem. Und wenn die Leute dann nach Renteneintritt irgendwann aus der Rente wieder austreten, indem sie nämlich ihre Lebensprozesse beenden und dann keine Rente mehr beziehen, dann hören die auch auf, ein Problem zu sein. Oder anders ausgedrückt, ist es eigentlich ein mehr so mittelfristiges, kurz- bis mittelfristiges Problem, als dass es irgendwie ein langfristiges Problem wäre. Und jetzt da irgendwas bis 2070 vorhersagen wollen, das ist witzig, weil die Personen, die bis dahin Nachwuchs gebären könnten, sind noch gar nicht geboren. So, oder anders ausgedrückt, Sie wissen schon, dass Ihre Vorhersagen immer unklarer werden. Dass also eigentlich Ihre Vorhersage nur noch aus Fehlerbalken bestehen sollte. Und dass Sie sich deswegen da irgendwelche Aussagen drauf dahin schmieren können, wo die Sonne nur ganz selten hinreicht. Ja, mal ganz davon abgesehen, so ja, also ich gehe nicht davon aus, dass ich noch irgendwo eine Rente jemals zu sehen bekommen werde. Weil es wird einfach nicht passieren. So. Von daher, ne, verarschen kann ich mich auch ohne euch. Schlimmer sein. So, dann Geldprom. Die Bundesregierung will nämlich mit Gewährleistungen und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von zusammen 9,8 Milliarden Euro dazu beitragen, dass Gazprom Germania nicht zusammenbräche. Geht aus der Unterrichtung der Bundesregierung hervor. Darin heißt es, das Bundesministerium der Finanzen habe seine Einwilligung in eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5,4 Milliarden Euro fällig in künftigen Haushaltsjahren erteilt. Damit solle ein möglicher Teilausfall von KfW-Krediten in Höhe von bis zu insgesamt 9,8 Milliarden Euro für die Gazprom Germania GmbH abgesichert werden. Weitere 4,4 Milliarden Euro sollen über eine Gewährleistung abgesichert werden. Aha. So, oder anders ausgedrückt, so, ja, wir haben da einstellig Milliarden, also es ist noch nicht eine Größenordnung, dass eine Hyperwheel Event Horizon daneben auffallen würde, sondern mehr so, ja, das ist da so Klecks, so noch einstellig Milliarden, ja komm. Na, dass Gazprom Germania von Gazprom in Russland irgendwie wohl nicht mehr beliefert werden würde, sorgt halt auch nur dafür, so, ja, die haben eigentlich keine Einnahmen mehr. Auf der anderen Seite haben sie sich halt in der Vergangenheit darauf zurückgerudert, ja, aber Gazprom Germania sei ja der Vertragspartner der Firmen hierzulande. Und die Verträge bestünden ja auf Euro. So, ne? Und wenn man jetzt dann eigentlich zugeben muss, so, ja, die Organisation, mit der sie da behaupten, Verträge zu haben, das mag ja gerne sein, aber diese Organisation da, die implodiert gerade, die gibt es dann nicht mehr. Viel Spaß bei den Verträgen. Wenn die insolvent sind, können sie die noch nicht mal mehr verklagen, dass sie kein Gas liefern. Na? Oder anders ausgedrückt, ist ja schön, dass die Russen hier das Firmengeflecht, Suppen, Puppenspieltheater beherrschen. Dann haben sie da halt nur eine Puppe in der Hand. Da ist nichts hinter. So, die kannst du pleite gehen lassen, ohne dass irgendwas passiert. Weil da war nie was drin. Das, was da an Geld irgendwo reingegangen ist, ist auf der anderen Seite ganz schnell wieder rausgeflossen. Das, was da an Gas reinkam, ging auf der anderen Seite an Gas auch wieder raus. Wurde gegen Geld getauscht. Da ist aber nie was drin gewesen. Das ist eigentlich nur ein Konto. Ja, na dann. So, dann Schleckgeld. Erinnert ihr euch noch an Schlecker? Anton R. Schlecker. Und zwar 10 Jahre nach der Insolvenz der Drogeriemarktkette Schlecker sollen die ehemaligen Beschäftigten im Juli eine Abschlagszahlung erhalten. Nach Angaben des Insolvenzverwalters stehen gut 21 Millionen Euro zur Verfügung, von denen ein Teil auch an Krankenkassen, Sozialversicherungen und die Bundesagentur für Sklaverei ginge. Begünstigte sind rund 22.600 ehemalige MitarbeiterInnen und Mitarbeiter, die Ansprüche aus Löhnen, Weihnachts- und Urlaubsgeld hatten. Sie sollen eine niedrige bis mittlere dreistellige Summe erhalten. Die Höhe entspreche etwas mehr als 15% der Ansprüche. Na, und anders ausgedrückt, 10 Jahre nachdem die Firma pleite gegangen ist, sind die Rechnungen jetzt fertig, welche Kredite wohin gehen, und es ist tatsächlich noch irgendwo ein bisschen Geld übrig, was dann gleichmäßig unter den Anspruchsberechtigten verteilt wird. Nicht so viel, dass sie da was von hätten, aber schon mehr, als man mal eben unter der nächstgelegenen Teppichkante verschwinden lassen kann. Ja, schön. Da kann man sich aber dann auch nicht mehr gigantisch viel von kaufen. Mal davon abgesehen, dass das Geld ja da in der Zwischenzeit nicht vor sich hin zinste, sondern jetzt dann eigentlich nur noch Leute erreicht, die sinnigerweise nicht 10 Jahre lang noch darauf gewartet haben dürften. So, RW und Tom. Genau, die Debatte, ob jetzt irgendwie AKWs noch weiter betrieben werden sollten, ging auch diese Woche nochmal wieder weiter. Obwohl eigentlich die Debatte von den drei Betreiberfirmen da nicht mehr aktiv getrieben wird. Es gibt irgendeine ominöse Organisation, die da plötzlich aufgetaucht ist, die behauptet so, ja, also AKWs weiter betreiben wäre doch eine voll gute Idee. Wo ich sage so, ja, ich habe keine Ahnung, wo diese Organisation daherkommt. Ich weiß aber, dass es im Moment genau 3 AKWs gibt, die laufen in Deutschland. Das heißt, diese Organisation kann aus maximal 3 Firmen bestehen, die jeweils ein AKW betreiben. Von mir aus auch Firmen, die da Firmen betreiben, die da AKWs betreiben. Aber so im Wesentlichen läuft das auf 3 fucking AKWs raus. Da jetzt überhaupt nochmal eine Debatte vom Zaun zu brechen, kann man eigentlich auch sein lassen, weil es ist völlig sinnlos. Der Chef des Energiekonzerns Rewe, Kreber, hält die Diskussion über eine mögliche Laufzeitverlängerung der deutschen Atomkraftwerke für rückwärtsgewandt. Die Debatte komme zu spät. Im Sender Welt, sagte der Konzernchef, es könnte nicht einfach von irgendwoher die benötigten Brennstäbe eingekauft werden. Diese müssten genau zum Reaktortyp passen. Es gehe zudem nicht nur um die Verfügbarkeit von Brennelementen, sondern auch um Sicherheitsprüfungen und wer welche Risiken übernehme. Wichtiger sei nun, neue Technologien zu entwickeln. Ähnlich äußerte sich der E.ON-Konzern. Oder anders ausgedrückt, es ist eigentlich überhaupt nicht ersichtlich, wer da jetzt noch überhaupt ein Interesse dran hat, noch irgendwas weiter betreiben zu wollen. Atomkraft ist eine Technologie, deren Ende ist besiegelt. Wenn du das Ende nämlich entsiegelst, dann stehen da bis zu 2,4 Milliarden, die das Bundesverfassungsgericht vor ein paar Jahren den AKW-Betreiberfirmen noch zugesprochen hat. Nachdem ja eine Frau Kandersche Bunzlerin im Jahre 2011 den Ausstieg aus dem Atomausstieg beschloss. Ne? Der Atomausstieg war ja das, wo Rot-Grün da groß dran gewerkelt hatte. Da hätte es keine Entschädigung gegeben. So, dann kam dann irgendwann Schwarz-Gelb in die Regierung und Schwarz-Gelb beschloss den Ausstieg aus dem Ausstieg. Und dann kam irgendwann Fukushima und statt dem Ausstieg aus dem Ausstieg wurde der Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg beschlossen. So, und da hat jetzt dann demnächst das BFFG geurteilt, So, ja, das 2,4 waren es, glaube ich, Milliarden Strafzahlung wäre das wert. So, dass du auf das Geld natürlich nicht verzichten willst und jetzt also ein Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg genau niemand mehr haben will, weil dann müsstest du ja was von dem Geld wieder zurückgeben. Leuchtet irgendwie ein, wenn man scharf drüber nachdenkt. So, ein bisschen was an Corona-Meldungen hätten wir noch. Erstmal hier von Freitag, Stikunvi, weil die stinkende Impfkommission will vorerst keine Empfehlung für eine sogenannte zweite sogenannte Booster-Impfung gegen das Coronavirus aussprechen. Weil, ja, as it turns out, wenn man sich dann mal kurz reinnerdet, es gibt im Moment keine Studien, die eine signifikante Wirksamkeit einer vierten Impfung nachweisen. Ja, du kannst mit einer vierten Impfung die Messwerte, die wir bisher als Ersatz für Impfwirksamkeit nutzen, wieder dahin bringen, ungefähr, wo sie nach der dritten Impfung waren. Du verbesserst aber die Lage nicht grundlegend. Das ist also kein starkes Signal für eine vierte Impfung. Entsprechend möchte die STIKO das auch nicht empfehlen. Überraschung. Dann hat am Freitag die Mitglieder der WTO sich geeinigt auf eine befristete Aufhebung der Patente für Corona-Impfstoffe. Damit soll vorwiegend armen Ländern geholfen werden. Bla, 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 bla. Ist das jetzt der TRIPS-Waiver oder sieht das nur aus wie der TRIPS-Waiver? Die Organisation Public Citizen kritisierte auf der 12. WTO-Ministerkonferenz, dass die EU die lange und von zahlreichen Ländern geforderte Aufhebung der Patentsrechte TRIPS-Waiver blockiert habe und obszönen Unternehmensgewinnen der Rettung von Menschenleben Vorrang gegeben habe. Aha, okay, also es riecht nach TRIPS-Waiver. Nebenbei Baustand, die Parklücken hier sind immer noch nicht fertig. Was wir hier haben ist, ja, die Parklücken haben Begrenzungen und ich weiß nicht, soll das ein Fahrradweg werden, den sie hier auf die Straße mitlegen? So, ansonsten kann ich übrigens mich korrigieren, dass die Bäckerei beim Edeka ist nicht Dattebackhus, sondern Braker Mühle, aka das, was es auch in Volksdorf gibt. Die machen hier sogar sonntags, aber erst um 7 auf. Oder das ist ausgedrückt, für einen Podcast wäre es trotzdem nicht geeignet. Aber ja. So, ansonsten haben sie in der letzten Woche hier bei Penny ein bisschen was rangedengelt an Beschmierung der Isolation. So, dann ist ausgerückt, das nächste, was hier jetzt ansteht, ist, dass das ganze Klinker rankommt. Wenn ich das hier gerade richtig interpretiere, liegen hier auch schon Klinkerteile. Das heißt dann, das wird in den nächsten, sagen wir mal, 3 Tagen rankommen und dann ist hier unten auch Klinker dran. So. Sobald das Ding beschmiert ist, ist das ja eine Frage von weniger Tagen. Die Türen beim DM haben übrigens ihre Isolationssteinchen und ihre Beschmierung und ihre Beklinkerung innerhalb der vergangenen Woche dann auch noch bekommen. Also die sind da quasi fertig. Oder anders ausgedrückt, von außen sieht es aus, als könnte auch das Gebäude dann irgendwann öffentlich werden. Okay, also sie werden da hinten an der Straßenecke anfangen mit dem Klinker. Und hier gibt es noch eine Ecke. Da fehlt Isolation. Ja, und dann kann die ganze Chose hier weitergehen. Der mobiltaugliche Kran steht da noch rum. Übrigens, die Balkone über dem Edeka haben jetzt auch Balkongitter bekommen. Das sieht dann nicht so aus, als würde es glänzen, wenn die Sonne drauf scheint. Ja. So, also ja, da gibt es einen TRIPS-Waiver. Testende, genau. Die Frage, ob jetzt da noch weiter Bürgertests kostenlos angegeben werden sollen, da blubberte es zumindest hier am Dienstagabend, dass Lauterbach die abschaffen wollen würde, die kostenlosen Bürgertests. Was dann umso mehr die Frage aufwirft, ja, wenn wir gar nicht mehr testen, die Inzidenzen sind jetzt schon gequälter Unsinn. Auf die Inzidenzen gucken wir gar nicht mehr. Die Tatsache, dass die Inzidenzen hochgehen, Hierzustatt irgendwo in der Größenordnung 600. Das sehen wir schon gar nicht mehr. So, oder anders ausgedrückt, jetzt macht Lauterbach genau das, was solange wie Gesundheitsminister noch Spahn war, dann immer öffentlich kritisiert wurde. So, ja, je weniger wir testen, desto weniger sehen wir die Zahlen, desto weniger können wir irgendwas damit machen. Und jetzt macht Lauterbach das, und dass er da Kritik für enden würde, muss mir glatt entgangen sein. Aber hey, Österrumpf. Die österreichische Impfpflicht wird abgeschafft, teilte Gesundheitsminister Rauch in Wien mit. Zwar hier am Donnerstag zur Begründung verwies er unter anderem auf die jüngsten Berichte der Impfpflichtkommission. Diese hatte im Mai Maßnahmen als nicht erforderlich bezeichnet. Oder anders ausgedrückt, die Impfpflicht, die es in Österreich gab, hört da auch auf. Weil ich dann umso mehr die Frage auf, okay, und dann? So. Und dann kommen wir hier auch schon in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke wären wir hier dann bei den 2017 PS20 mit Isa Capella. Hätten die den Titel Mercy in 3 Minuten 33. Gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen vom 13. Juni, wo sich der Körpersbusch zum Pflichtdienst in 431 ins Benehmen setzte. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass es euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr herzlich dazu eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr einen Tweet at Kompott oder eine Mail an kompilog@gmail.com verschicktet. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
You've got a hold of me, don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around ya.
Show me an open door, then you go and slam it on me. I'm not asking for much, but I'm yelling, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you have me to hurt me. You keep tearing me apart, so please have mercy, mercy on my heart. Please have mercy, mercy on my heart.
I drive through the night just to be near. Testify, tell me that I'm not crazy.
I'm not asking for a lot, just to be honest with me. My pride is all I got. I'm saying, baby,
please have mercy on me.
From my bones,
I'm prepared to sacrifice my life.
I would gladly do it twice.
Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice.
Oh, one, two,
please have mercy on me.
Wie geht's weiter nach der Schule? Auch das ist eine verzweifelte Frage, die sich gerade tausende Schülerinnen und Schüler stellen, die gerade in ihren Abschlussprüfungen stecken. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat für die Zukunft einen Vorschlag. Einen sozialen Pflichtdienst für alle junge Menschen in Deutschland, hat einer großen deutschen Sonntagszeitung gesagt. Nicht unbedingt bei der Bundeswehr, könnte auch da sein, aber könnte auch genauso in sozialen Einrichtungen geleistet werden. Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Demokratie, meint Steinmeier.
Kritik kam postwendend und zwar von der grünen Bundesfamilienministerin Lisa Paus, die die individuelle Freiheit der jungen Menschen durch eine Pflichtzeit bedroht sieht. FDP und Linke sind auch strikt dagegen. Weite Teile der CDU finden die Idee offenbar gut.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen.
Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Wie finden Sie es denn, ein Pflichtjahr für junge Menschen? Ist das eine gute Idee?
Im Grundgesetz, Artikel 12a, steht, Männer können vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. Wie findet ihr denn diesen Grundgesetzartikel?
Tja, das ist nicht besonders gleichberechtigt, offensichtlich.
Wenn Gesetzestexte vorgelesen werden, schalte ich ab.
Da wird Zeit für ein juristisches Pflichtjahr bei Radio 1 Moderatorinnen. Ja, ich stoße mich da total dran und das hat der Bundespräsident ja berücksichtigt. Wenn sich Frauen und Männer für einen gewissen Zeitraum in den Dienst der Gesellschaft stellen, hat er gefordert. Und damit aber auch gleich aufgezeigt, was das für ein zähes Ringen werden wird, weil man müsste das Grundgesetz tatsächlich ändern. Wir können darüber streiten, ob man diesen männerdiskriminierenden Artikel nicht sowieso mal weghauen muss, weil er völlig unzeitgemäß ist. Aber dann laufen wir direkt vor Artikel 12 Grundgesetz Satz 2. Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden. Fertig. Also es geht nicht ohne Grundgesetzänderung ab und danach klingt es nicht. Ihr habt schon angesprochen, dass schon die Grünen, die Familienministerin gesagt hat, nee, man muss die Entscheidungsfreiheit lassen und sie verweist auf die freiwilligen Programme. Und damit sind wir mitten in Not und Elend, die wir haben seit der Aussetzung der Wehrpflicht 2011. Es gibt ungefähr 700.000 junge Menschen pro Jahrgang, Jungs, Mädchen, Männer, Frauen, derzeit bei uns in Deutschland. Davon machen 50.000 ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr und nochmal 40.000 Buftis, Bundesfreiwilligendienste, und die kriegen 423 Euro Taschengeld maximal plus Unterkunft, Verpflegung. Knapp 10.000 von jedem Jahrgang gehen nochmal zur Bundeswehr, da gibt's dann aber gleich 1.500 Euro Sold. Und wenn es nur darum ginge zu sagen, mehr junge Menschen müssen freiwillig Dienste für die Gesellschaft tun, dann wäre ja mehr Honorar eine pfiffige Idee.
Jetzt haben Sie die Grundgesetzänderungen, die nötigen, schon angesprochen. Was spricht denn sonst noch dagegen oder vielleicht sogar dafür?
Dafür sprechen zum Beispiel die Bilder, die wir im Pflegenotstand sehen. Also es ist, glaube ich, entsetzlich für Kranke, für Behinderte, für Obdachlose, für Alte, wenn da alle paar Monate ein neues Gesicht steht, also ein Dienstleistender, der keine Ahnung hat, wo dann sozusagen die Betroffenen den Dienstleistenden beibringen müssen, was eigentlich zu tun ist. Aber die Dienstleistenden könnten natürlich das Pflegepersonal entlasten, das in einem Pflegenotstand ist. Wir erinnern uns an die Bilder, dass die Bundeswehr zum Corona-Testzentren managen ausgerückt ist, während es hieß, die Bundeswehr hat zu wenig Leute. Also es gibt einen riesigen Bedarf in dieser Gesellschaft und da legt Steinmeier für meinen Geschmack auch den Finger in die Wunde. Zumal er sagt, es ist ja nicht nur so, dass es der Gesellschaft hilft, sondern die jungen Leute kommen mal raus aus ihrer Blase, werden in andere Realitäten eingeführt. Und das tut der Demokratie gut, wenn wir ein bisschen mehr Durchmischung haben und nicht nur jeder mit seinen Homies zusammensitzt. Ich glaube, es wird ein ganz zähes Ringen. Es greift zurück darauf, und das ist pfiffig von Steinmeier, auf eine Debatte in der CDU. Also er tritt dann nicht als Parteipolitiker, seine SPD-Mitgliedschaft ruht auf. Sondern es gibt eine ganz lange Debatte, das ist ein konservatives Element, heißt, ihr habt es angesprochen, mein Junge, mir hat's auch nicht geschadet. Wo hast du gedient? Musste machen. Und es ist aber auch die Idee eines Gemeinwohls, dass dieser Gesellschaft zunehmend abhanden kommt. Da ich Zivildienst gemacht habe, bin ich jetzt raus, weil ich würde auch sagen, es hat mir auch nicht geschadet.
Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön.
Gerne.
Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.